Schönen guten Morgen zu einer neuen Ausgabe vom Znüne. Heute mal ein ganz besonderer Ort. Ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich mal zu unserem heutigen Gast an, beziehungsweise heute sind sie bei mir mal zu Gast bei ihm.
Ja, David Ehre.
Servus. Freut mich. So, ja, wie gesagt, zum Znüne heute zu Gast an einem ganz besonderen Ort. Bei mir heute Vincent Zofalka, Sinneszeichens Kapitän vor dem kleiner Schiffle, was wir da bei uns haben.
Genau, also erstmal herzlich willkommen in Abu Dhabi und natürlich auch herzlich willkommen an Bord von der Ida Prima. Und du, ich würde sagen, schauen wir es uns mal an, oder?
Ja, ich bin schon gespannt.
Wunderbar.
Und auch dir.
Also dann.
So, jetzt haben wir uns an einen etwas kühleren Ort zurückgezogen. Hier ist doch deutlich angenehmer zum Schwätzen. Wir sind ja nicht zuletzt im Orient unterwegs.
Ja, es ist dann doch schon ein paar der Horst, ja, schon um die Zeit.
Unser Format natürlich ist Znüne, deswegen am Anfang die Frage, du als Captain, wann fängt denn für einen Captain der Tag an? Gibt es dort Znüne und wenn ja, was gehört denn zum gehörigen Frühstück dazu?
Ja, also um Znüne ist dann in der Regel dann doch schon Sport für mich. Ja. Also mein Tag fängt normalerweise deutlich früher an. Das hängt natürlich vom Fahrplan ab. Also normalerweise kommen wir so um 8 Uhr am Morgen an. Und da fängt mein Tag also mindestens schon 2 Stunden vorher an, teilweise 3 Stunden vorher. Das heißt, man wird dann geweckt, wenn man irgendwann einmal vor dem Lotsen ist, also sprich vor der Ansteuerung zum Hafen. Und dann heißt es zuerst mal aufsteigen, gleich auf die Brücke. Da gibt es zuerst einmal einen Kaffee natürlich, aber Frühstück ist dann erstmal gar nichts, weil dann wird es ja schon mal geschafft, so wie es sich gehört. Und dann ist natürlich das ganze Anlegemanöver und bis, ich sage jetzt mal, die Freigabe passiert ist, bis die Gäste wirklich an Land gehen können. Und dann danach gibt es irgendwann einmal, ich sage jetzt einmal, Frühstück. Und das ist natürlich auch tages- und aufgabenabhängig, je nachdem, wie der Dienstplan, sage ich jetzt einmal, ausschaut oder der Terminplan. Bleibt es entweder mit einem Kaffee und einem Croissant oder, was jetzt eher selten der Fall ist, dann kann man auch mal ein ausgedehntes Frühstück nehmen. Aber wie gesagt, das ist, da muss man einfach in dem Job ausgesprochen flexibel sein. Mhm. Und wie gesagt, Znüne, das wäre schön, aber das haut in dem Job leider nicht an.
Das heißt, der Tag fängt schon recht früh an. Bist du ein Morgenmensch oder wie schaut das bei dir aus? Oder ist das eher was, wo du dich dran gewöhnen hast? Und vor allem, wenn du so früh anfängst, hört der Tag dann noch früher auf oder geht der trotzdem lang?
Ja, also ich sag's mal so, ich meine, das ist der Vorteil, ne? Wenn man älter wird, diese Nilibet-Flucht geht dann irgendwann mal automatisch los. Aber gut, ob ich ein Morgenmensch bin oder nicht, spielt keine Rolle, weil da muss es einfach sein. Also interessanterweise, daheim bin ich eigentlich kein Morgenmensch. Ja? Da bin ich ausgesprochen entspannt in den frühen Morgenstunden, so wie es halt gerade, wenn man zwei Kinder hat. Aber da am Bord bin ich tatsächlich irgendwie automatisiert ein Morgenmensch. Also selbst wenn ich theoretisch am Morgen mal Zeit hätte zum Ausschlafen, bis um 9 Uhr, funktioniert es trotzdem nicht, weil man hat einfach einen Rhythmus, dass man früh am Morgen einfach wach ist. Das ist einfach irgendwie drin.
Bevor wir jetzt darauf eingehen, was du denn so den ganzen Tag machst, wenn du so auf dem Schiff bist, ob da noch mehr dazu gehört, als wie nur das Steuerrad ab und zu zum Drehen oder mit den Gästen zu shaken. Lass uns doch mal kurz drüber reden. Wir kennen uns schon lange, aber auch für unsere Zuseher ist jetzt nicht gerade unbedingt selbstverständlich, dass ein Vorarlberger jetzt da zur See fährt und auf einem Kreuzfahrtschiff sich in Dienst stört. Erzähl doch mal kurz, wie war denn das bei dir? Wie bist denn du überhaupt zur Seefahrt gekommen?
Ja, also geplant habe ich es nicht. Ich kann jetzt wirklich mit Fug und Recht behaupten, ich habe zwei Dinge im Leben noch nie geplant. Also zum einen zur See zum Fahren im Allgemeinen und zum zweiten auf dem Kreuzfahrtschiff. Also Seefahrt im Allgemeinen, ich bin halt kurz vor der Matura gestanden. Seinerzeit in Borg Lauterach und halt so wie es beim Körige Vorarlberger ist, herrscht, wenn keine Ahnung herrscht, was tust, dann gehst du geh Innsbruck, studierst Jus oder Medizin 2 und dann halt merkt man dann, ja, es nach zwei Semestern, das war ein Blödsinn, und durch, dann was anderes. Auf das habe ich keine Lust gehabt und praktischerweise habe ich durch einen Zufall einen Bekannten getroffen, den ich, weiß nicht, ein paar Jahre schon aus den Augen verloren habe. Und auf die Frage, was er denn so treiben hat und wo er sich umtreiben hat, war dann die Antwort, er sei zur See gefahren. Dann war natürlich erstmal das große Fragezeichen, so wie, wo, was, warum. Ja, er sei als Funker zur See gefahren, das hat es ja damals noch gegeben. Und dann hat er also ein paar Geschichten erzählt und das habe ich irgendwie ganz lässig gefunden. Habe dann erklärt, recherchiert und bin dann halt draufgekommen, dass es diesen nautischen und technischen Karriereweg gibt. Dann habe ich gesagt, ja, das klingt irgendwie lässig. Was geschieht, das fällt mir nicht, das probiere mal das. Und bin dann einfach sozusagen ins kalte Wasser gesprungen, haben wir also beworben, haben dann die Grundausbildung angefangen. Das war im Januar 97, also etwa ein halbes Jahr nach der Matura. Und tja, Zeitsprung, vier Jahre später nicht ganz. Da war ich schon im Hauptstudium, hatte dann einen Kollegen wieder getroffen, der lief mir dann nochmals über den Weg. Und da hat sich dann herausgestellt, dass der noch nie in seinem Leben ein Schiff von innen gesehen hat. Also der hat mal einen kompletten Blödsinn erzählt. Der hat einen Kollegen gehabt, der war mal Kellner auf dem Kreuzfahrtschiff. Und der hat einfach ein paar Geschichten übernommen, hat sich noch
gewusst.
Also ja, es war ein völliger Brösel, was er mir erzählt hat, aber so kam ich zur Seefahrt.
Okay. Nachdem das jetzt so viele Jahre her ist, hast du den Schritt aber offensichtlich auch nie bereut, oder? War das so, also wo du dann angefangen hast mit dem Studium und das erste Mal auf dem Schiff war, wie du es dir vorgestellt hast? Oder was war da der größte... Sag ich mal, Wow-Effekt oder was auch immer, wenn man gesagt hat.
Zuerst einmal hast du einen kompletten Kulturschock. Also ich bin ja im Januar 97, ich habe dann als Kadett angefangen auf dem Frachter. Und da kommst du an Bord, hast du noch nie ein Seeschiff gesehen in dem Leben zuvor und bist erstmal komplett verloren. Da geht erstmal gar nichts. Und dann geht halt die Grundausbildung los, halt das Übliche. Ne? Also Deckschrubben, Rostklopfen, halt die ganzen tollen Arbeiten, die man halt ne, als Lehrling sozusagen machen muss. Und irgendwann einmal kommt man dann sozusagen in der Rhythmus rein und dann zieht man das halt durch. Ja, und dann nach 6 Monaten geht ja dann schon das Studium los. Dann ist man, ich sage jetzt mal sowieso, gut dabei und man merkt auch ziemlich schnell, ob es einem liegt oder nicht. Mhm. Also das ist der Vorteil bei dem Job, also man merkt relativ zu Beginn, ob man dafür gemacht ist oder nicht. Also ich sage jetzt mal von der mentalen Einstellung. Mhm. Und nach einigen Anfangsschwierigkeiten, die es überall gibt, habe ich dann gesagt, okay, das ist auf jeden Fall etwas, was ich jetzt weitermache. Nachdem wir dann das Studium fertig gehabt haben, geht dann natürlich die Offizierslaufbahn los. Das ist dann noch einmal ein kleines anderes natürlich. Aber im Prinzip habe ich einfach gemerkt, das ist im Prinzip mein Ding. Also, weil es ist einerseits sicherlich auch heutzutage nach wie vor ein gewisses Abenteuer. Die Reiselust sollte man natürlich auch haben. Und, aber auch eine gewisse, ich sage jetzt mal, Disziplin für die Arbeitsaufgaben, die da vor einem liegen. Und wenn man diese drei Komponenten vereinbaren kann, dann ist das eigentlich genau der richtige Job. Mhm.
Das kommt natürlich die Frage, nachdem du vorher noch nie auf dem Schiff warst, und das ist das, was die meisten wahrscheinlich beschäftigt, wenn sie das erste Mal auf ein Schiff gehen, wie schaut es mit Seekrankheit aus?
Kein Kommentar. Na, also das stimmt. Es hat sogar jemanden gegeben, der mit mir gewettet hat, dass ich seekrank werde beim ersten Einsatz. Und es hätte mich wundern, wenn es überhaupt einen Seemann gibt, der noch nie seekrank war. Also ich bin definitiv seekrank gewesen. Und zwar. Also direkt nach dem, also beim ersten Einsatz, ich bin in Valencia an Bord gegangen in Spanien und dann ist gleich über den Atlantik umgegangen gegen New York. Und Nordatlantik im Winter ist halt Nordatlantik im Winter. Ne? Und es war dann doch etwas sportlich und da waren natürlich einige spontane Wechsel der Gesichtsfarbe vorprogrammiert. Aber gut, die haben es überlebt und mittlerweile ist das schon lange, lange Geschichte. Ja.
Das heißt, man gewöhnt sich da dran, oder? Das
ja, ist also man gewöhnt sich da, ja, klar, man gewöhnt sich dran. Ja. Also das ist jetzt nicht mehr, was für mich heutzutage ein Faktor ist. Wobei, es ist tatsächlich so, dass es durchaus jederzeit jedem passieren kann, dass man wieder seekrank wird.
Okay.
Das hängt nämlich von der Rollfrequenz oder vom Bewegungsmuster vom Schiff ab und jeder reagiert da individuell. Also ich bis jetzt, man klopft auf Holz, ja, es ist schon leicht, ich weiß gerne, wenn ich das letzte Mal seekrank war, aber das ist schon ziemlich lang her, aber naja, es kann theoretisch immer wieder mal passieren. Aber ja, dann regeln wir es auch irgendwie.
Ja, also wie gesagt, du hast das Studium fertig gemacht, bist dann als Kapitän, zuerst als Offizier und dann als Kapitän einige Jahre auf Frachtschiffe gefahren und sie dabei war jetzt aber umgestiegen vom Dienstleister auf der Fracht zum Dienstleister am Menschen, sprich Passagierschiff, das heißt, du bist dann zu AIDA gegangen. Was war denn der größte Unterschied zwischen der Seefahrt davor und dem Wechsel denn ins Passagierschiff?
Ja, also so leicht salopp ausgedrückt, man sagt ja immer, die anspruchsvollste Ladung ist die sprechende Ladung. Ja. Aber nein, es ist wirklich ein gewaltiger Unterschied. Also ich sag mal, die einzigen Gemeinsamkeiten bei Frachtschiffen oder von Frachtschiffen und Passagierschiffen ist, dass sie beide schwimmen. Das Aufgabenportfolio auf einem Kreuzfahrtschiff ist deutlich komplexer, würde ich jetzt einmal sagen. Und man steht viel mehr im Fokus der Öffentlichkeit. Mhm. Also das muss einem bewusst sein, wenn man auf dem Kreuzfahrtschiff schafft, ist man einfach ganz anders im Fokus, ich sage jetzt mal der Allgemeinheit, als auf dem Frachter. Frachter ist vereinfacht gesagt mehr ein Spezialistenjob. Mhm. Ja. Und auf dem Kreuzfahrtschiff ist man auf eine gewisse Art und Weise mehr Generalist, weil der Kapitän ist der Leiter des Gesamtschiffsbetriebs. Das heißt, ich habe nicht nur die nautische Abteilung unter mir, sondern auch die technische und den Guest Service und leite sozusagen allumfänglich diese Business Unit. Natürlich mit dem Fokus auf den Marinebereich, weil das ist unsere Kernkompetenz und es geht ja hier um das sichere Navigieren des Schiffes von A nach B. Aber ansonsten ist es wirklich ein gewaltiger Unterschied. Wo ich jetzt vom Frachter, wo ich ja schon 2 Jahre lang Kapitän war, den gewechselt habe durch einen Zufall in die Passagierschifffahrt, war es am Anfang wirklich schon ein gewaltiger Kulturschock und man muss auch mit der Bereitschaft daherkommen, einen großen Teil seiner Vorerfahrung an Art zu archivieren, weil die auf einem anwendbar ist, weil Ladungsfürsorge und so weiter, ja, also hier ist Ladungsfürsorge was ganz was anderes. Ja. Und einfach habe ich wieder gesagt, okay, in diesem Bereich bin ich absolut unerfahren und jetzt muss ich einfach nochmal von der vorne anfangen zum Lernen. Oder der Marinebereich, also wie man ein Schiff navigiert und so weiter, man, das ist irgendwo sicherlich das Gleiche. Ja. Aber der ganze Rest von der Organisation, von den Prioritäten, die es hier zu beachten gibt, und dass man hier eben, ich sage jetzt mal, mit Menschen als Kunde zu tun hat und nicht mit Gegenständen, das erfordert auch einfach eine Bewusstseinsänderung, sage ich jetzt einmal.
Ja, du hast gerade gesagt, die Aufgaben sind natürlich vielfältig da auf einem Kreuzfahrtschiff. Was gehört denn zur klassischen Aufgaben, was gehört denn zu den klassischen Aufgaben von einem Kapitän auf so einem Kreuzfahrtschiff? Weil ich bin jetzt schon ein paar Tage an Bord, haben wir das schon klar schauen können, das heißt das klassische Schiff fahren oder das Steuern. Das ist ja nicht die Aufgabe des Kapitäns.
Ja, also man kann so sagen, also das Klassische oder das Schifffahren, wenn das Schiff jetzt auf hoher See ist, ja, im normalen Seebetrieb, da fährt der Kapitän nicht selber. Sondern der Kapitän hat natürlich seine nautischen Wachoffiziere, die in einem Rotationswachsystem auf der Brücke sind und also 24/7 die Brücke besetzt halten, auch im Hafen. Weil die Brücke ist ja nicht nur das Fahr- oder Navigationszentrum, sondern auch die Sicherheitszentrale. Also alle sicherheitsrelevanten Entscheidungen bzw. Überwachungsaufgaben werden ebenfalls auf der Brücke getroffen. Dafür habe ich mit Personal, aber ich bin dafür verantwortlich, dass der Betrieb vernünftig funktioniert und aufrechterhalten wird. Und der Kapitän Sjell ist nur dann auf der Brücke, wenn es an Art kompliziert wird. Also einlaufen, auslaufen, schwierige Passagen, was weiß ich. Englischer Kanal, wenn jetzt extrem viel Verkehr ist oder so, dann ist der Kapitän ebenfalls anwesend. Mhm. Aber das ist eben nur anlassbezogen. Dann abgesehen natürlich vom ganzen Navigations- und maritimen Bereich, wo ich natürlich involviert bin in der Reiseplanung, in den Manövervorbereitungen, also da läuft ja sehr viel neben der eigentlichen Tätigkeit des Manövrierens. Da ist ja ein sehr großer Rattenschwanz an Vorbereitung auch dabei, die man das sozusagen hinter den Kulissen abläuft. Der Rest ist einfach, ich sage jetzt mal, Führung des Gesamtschiffsbetriebs im Sinne von gewisse repräsentative Aufgaben im Guest Service selbstverständlich, auch organisatorische Aufgaben. Also in sehr vielen Aspekten oder in sehr vielen Bereichen ist es vergleichbar mit einem Geschäftsführer von einem Unternehmen mit ungefähr 1000 Mitarbeitern, jetzt im Falle von AIDA Prima. Das heißt, Personalmanagement, Projektmanagement, Prozessmanagement, wir sind mit Organisationsentwicklung mit dabei, in enger Abstimmung mit der Landorganisation. Budget-Meeting, da ist also sehr vieles dabei, was an Land eben auch ein Geschäftsführer macht. Gewisse Dinge natürlich nicht, also Marketing und Sales ist natürlich komplett bei der Landorganisation, das ist klar, das ist nicht unser Bereich. Aber ansonsten ist es sehr viel wirklich vergleichbar mit der klassischen Führungsaufgabe eines Geschäftsführers an Land.
Mhm. Da ist natürlich auch massive Verantwortung für das ganze Schiff und für die Besatzung und für die Passagiere. Oder? Also vielleicht zur Erklärung, wir sind jetzt da auf der AIDA Prima. Das ist aktuell eines der 2 größten Schiffe bei AIDA. Wenn ich richtig informiert bin, um die 3000 Passagiere an Bord, wenn es voll ist.
Nee, 4000.
Also oder 4000 sogar, ja. Und knapp 1000 waren Besatzung. Ja. Also hast insgesamt 5000 Personen, die sich auf dem Schiff befinden. Und das Schiff ist auch nicht ganz klein. Also knapp 300 Meter lang, oder? Und
genau. 300 Meter lang, 38 Meter breit am Rumpf und an der Brücke noch. Also sind unterschiedliche Breiten, da sind wir bis zu 45 Meter lang. Ja. Breit, Entschuldigung.
Und 40 Meter hoch, glaube ich, oder so ist
der Dreh. Ja, nein, wir sind also insgesamt, also vom Kiel bis zum Antennenmast sind es 260 Meter.
Oh, noch mehr, aber genau. Also ist es schon doch eine Riesenverantwortung, die man da auch trägt. Ist man sich dessen bewusst, wenn man anfängt als Kreuzfahrtskapitän? Also ich meine, wie gesagt, du bist vorher schon zur See gefahren, hast aber natürlich niemals die Dimension oder die Ausmaße in Person auch gehabt. Kann man da schon ruhig schlafen jeden Tag oder ist das...
Also es gibt ja der klassische Spruch, der Mensch wächst mit seinen Aufgaben und es ist schon so, du fängst ja gleich als Kapitän an. Oder? Du fängst ja, also du machst jetzt erst eine Grundausbildung, ein Studium, eine Offizierslaufbahn bestritt, Offizier, Zweitoffizier, Erstoffizier und. Und auf der einen Seite wächst man rein, auf der anderen Seite ist es noch einmal eine spezielle Geschichte, wenn man jetzt Kapitän auf dem Kreuzfahrtschiff ist, weil man eben also für mehrere tausend Seelen verantwortlich ist und natürlich auch für eine Business Unit, die mehrere hundert Millionen wert ist. Und zwar, das ist auch gesetzlich so definiert, persönlich verantwortlich, wenn es um die sicherheitsrelevanten Sachen geht. Und das ist schon eine sehr, also das ist eine gewaltige Verantwortung, das ist richtig. Mhm. Der Trick ist, damit man sozusagen trotz allem ruhig schlafen kann, ist sich zwar einerseits permanent dieser Verantwortung bewusst zu sein, gleichzeitig sich davon aber nicht erdrücken zu lassen. Also ich weiß, wofür ich verantwortlich bin mit meinem Team. Andererseits muss man aber auch ein gewisses Vertrauen in seinen Führungskreis bzw. die Besatzung im Allgemeinen haben, weil natürlich in dieser Position kann man nicht bis in jedes Detail alles managen, das geht ja gar nicht. Oder? Und da ist natürlich einer der wichtigsten Aspekte Führungskompetenz und Leadership. Eine der, ich sage jetzt mal, meines Erachtens wichtigsten Rezepte ist generell Verantwortung so weit wie möglich in der Organisationsstruktur abzugeben bzw. nach unten weiterzugeben, damit, ich sage jetzt mal, da gibt es eigentlich nicht so einen wirklich guten deutschen Begriff, wir sagen dazu Ownership. Mhm. Also, dass jeder ein gewisses Ownership einfach generieren kann und auch selbstständig Entscheidungen treffen kann. Auch wenn sie manchmal vielleicht nicht immer die optimalsten Entscheidungen sind, um natürlich jederzeit mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, falls man erzählt, du, ich komme weiter, wie tun wir es jetzt? Mhm. Oder? Das ist so im Großen und Ganzen, wie man heutzutage ein Kreuzfahrtschiff betreibt.
Repräsentation gehört natürlich auch zu der Aufgabe. Das heißt, wenn du durchs Schiff läufst, natürlich, dann sind alle Augen auf den Kapitän gerichtet. So, das ist so der Star an Bord eigentlich für alle Passagiere. Das kriegt man ja live und hautnah mit, wenn man sich mit dir mal so übers Schiff bewegt. Das heißt, da muss man sich natürlich auch bewusst sein, wenn man so einen Job macht, ist das was anderes, als wie wenn ich jetzt irgendwo wieder bei der Frachtschifffahrt bin. Da wird natürlich jeder Schritt auch beobachtet von den Passagieren ganz genau, was macht er, was tut er, wie bewegt er sich, wo bewegt er sich. Und man muss schon auch das mögen, natürlich, dass die Leute auch noch anreden, dass da vorgestellt werden, ganz viele Fotos gemacht werden.
Ja, also ich habe mich ja schon gefragt, okay, wie funktioniert das oder wie fühle ich mich damit, aber ganz ehrlich, also das ist für mich tatsächlich überhaupt kein Problem, weil klar, man wird oft so angesprochen, ob man vielleicht einmal ein Foto machen oder sowas mit dem Gast. Für mich ist das die effizienteste und schnellste Art und Weise, dem Gast eine Freude zu machen, das geht in Sekunden. Und es ist ja irgendwie eine lästige Geschichte, wenn man ohne wirklich, also mit geringstmöglichem Aufwand, jemandem so eine Freude machen kann. Ja. Also, ich meine, ich finde mich schon ganz okay, aber ich würde jetzt nicht jeden Tag fotografieren, ich glaube, da würde ich Zustand kriegen. Ja. aber man sollte natürlich schon erklären, an für sich selber einen Zugang zu Leuten haben und auch nicht unbedingt Menschen scheue sehen, weil sonst ist das vielleicht nicht der, also der perfekte Job. Oder? Mhm. Aber durchaus einmal sich mit Gästen ein bisschen länger mal abgehen oder mal einen Schwätzen über mir liegt das. Also für mich ist es wie eine Art Mini-Urlaub auf dem Schiff, weil wenn ich mal mit einem Gast rede, sind ja immer wieder mal neue Personen, neue Gesichter nach jeder Reise. Und das ist für mich auch irgendwie so eine Art Abwechslung. Ja? Mal mit dem Gast schwätzen und so weiter, aber Kaffee trinken oder sowas. Also ich bin da relativ entspannt. Oder? Mhm. Ab und zu passiert es ja tatsächlich auch mal, dass man Vorarlberger auf dem Schiff hat, oder? Da sieht man natürlich schon selbstverständlich Grüß Gott und Hallo, oder? Und wie herrscht es? Also keine Frage. Aber so ist, also man lernt ja wirklich Leute aus allen Ecken des deutschsprachigen Raumes kennen, oder? Weil wir sind ja für den deutschsprachigen Markt konzipiert. Und das ist schon eine lässige Geschichte. Also heute dann, was weiß ich, heute ein Hamburger, morgen ein Berliner, übermorgen herrscht ein Münchner, oder? Und da ist halt jeder gleich anders auf seine Art und Weise, oder? Oder ein Wiener oder ein Lauschnauer.
Wir haben jetzt gemerkt, Vorarlberger natürlich, die reagieren natürlich dementsprechend da, oder? Das verwundert natürlich jeden. Nicht zuletzt sitzen wir jetzt auch deswegen da und unterhalten uns drüber. Du hast Vorarlberg immer mit dabei, habe ich gesagt. Auf der Brücke weht immer die Vorarlberger Flagge, also wenn du am Bord bist.
Das Banner vom Ländle ist immer mit dabei. Also wenn man jeder Schiff sieht, wo auf der Brücke noch das Ländle-Banner ist, dann bin ich an Bord, ja.
Ist das mit dem Landeshauptmann abgesprochen?
Ja, ich habe jetzt nicht gefragt, aber ich bin gar nicht mal einfach davon aus, dass es für einen Markus okay ist. Ja.
Schau. Zum Einsatz vielleicht. Also du, wenn du an Bord bist, dass wir das so unsere Zuschauer erklären können, wie lang bist du denn auf so einem Schiff? Und weil ich meine, wenn du auf dem Schiff bist, schaffst du natürlich 24/7 eigentlich. Bist eigentlich immer im Dienst. Das heißt, du wirst natürlich auch irgendwann mal Zeit zum wieder Energietanker und Kraftsammler. Und man hat ja gehört, da schon zwei Kinder. Also das heißt, man muss ja auch mal, oder will sich natürlich auch mal um die Familie kümmern. Wie schaut denn das aus, wenn man da zur See fährt?
Also in der Regel hast du einen Turnus an Bord gerade etwa 3 Monate. Ja, und nach 3 Monaten ist dann Urlaub angesagt. Der ist circa nicht ganz 3 Monate. Also, wir haben zwar rechnerisch haben wir 3 Monate Einsatz, 3 Monate frei, also eine 1-2-1-Regelung. Allerdings pro Jahr sind 30 Tage reserviert für Fortbildung an Land, beziehungsweise gewisse Konferenzen, Fortbildungen, Meetings, Pressetermine. Da werden also 30 Tage im Jahr während der Landaufenthaltszeit nochmal dafür reserviert. Also statistisch gesehen hätte ich mal sagen, 3 Monate Einsatz, 2 Monate, 3 Wochen Urlaub ungefähr. Mhm. Also es ist durchaus, ich kann schon sagen, ich arbeite, um zu leben. Mhm. Also und ich kann, ne, und die Zeit an Land, da ist der Vorteil, ich meine, da bin ich wirklich jeden Tag am Schaffen, wie jedes Besatzungsmitglied, wir haben keinen freien Tag. Mhm. Der Vorteil ist aber, wenn ich jetzt an Land bin, dann habe ich die komplette Verantwortung abgegeben. Also es ist ja nicht so, dass mein Geschäft sozusagen mitfährt und ich bin im Urlaub, sondern da ist ein anderer komplett in charge. Mhm. Und ich höre und sehe nichts in der Regel von Schiff oder Reederei und kann mir also ganz meinen privaten Tätigkeiten und Vergnügen widmen.
Mhm. Du hast gesagt, es ist ein anderer in charge, ihr wechselt euch da ja ab, also da gibt es ja gewisse Teams, die vor dem Schiff eigentlich sind, oder? Mhm. Wie ist denn das? Bist du dann immer auf dem Liegerschiff oder innerhalb der Flotte oder wird das gewechselt?
Also in der Regel hat man ein Stammschiff. Ja, bei mir ist es jetzt so, dass ich jetzt dieses Jahr eigentlich nur auf der Hyperion-Klasse war, also sprich Prima Perla, das sind die zwei Schwesterschiffe. Und weil ich habe jetzt mal eine 2-jährige Auszeit gehabt von der Marke AIDA und habe also für die Konzernspitze Carnival Corporation geschafft, weil wir sind ja in einem Konzern eingebettet und war dort in der Qualitätssicherung und haben dort im Prinzip Coaching für die Kapitäne und die Brückenteams gemacht. Mhm. Und nach diesem 2-Jahres-Intermezzo bin ich jetzt wieder zurück in die Flotte. Und ab nächstem Jahr wird es wieder ein Stammschiff geben. Und das wird jetzt aber irgendwann im Januar entschieden, wo ich reingegangen. Also ich bin jetzt mittlerweile zertifiziert auch für unseren Neubau, für AIDA Nova. Mhm. Bin dort auch im Pool drin, aber wenn das, wo wir genau losgeht, das wird dann operativ entschieden.
Und für die Fahrtgebiete, ich meine, die ändern sich ja auch wieder. Wir sind jetzt gerade im Orient unterwegs. Mhm. Das letzte war ich irgendwann mal im Sommer warst du in der Nordsee unterwegs. Man kommt da schon rund um den Globus überall,
ja,
an, oder?
Ja, das schon. Also man ist dort unterwegs, wo Schiffe gerade eingesetzt wird. Also das kann je nach Saison kann das in der Karibik See, das kann in Asien See, Mittelmeer ist ein Klassiker, Kanaren. Also ich bin jetzt für AIDA im Prinzip schon alle Kontinente haben in der Nähe. Also Australien fällt mir noch. Dort bin ich gesehen, wo ich Frachterkapitän noch gesehen bin. Mhm. Aber ansonsten ist es natürlich immer, mal hier, mal da.
Wo geht man am liebsten hin? Was ist die schönste Route oder Destination? Oder welches ist der schönste Fleck auf der Welt? Näher beim Ländle.
Also, ja, erzähl mal, näher beim Ländle. Also, vom maritimen Standpunkt her, was für mich ein persönlicher Favorit ist, ist zum Beispiel Asien, mag ich wahnsinnig gern. Mhm. Saisonal, was wirklich ganz schön ist, ist zum Beispiel auch die sogenannte Indian Summer Rotation. Also wenn wir die amerikanische Ostküste fahren im Spätsommer bis in Montreal, ufige Kanada. Das gefällt mir auch wirklich schön. Also um diese Jahreszeit, dieser goldene Herbst, wenn man so möchte, das ist auch was ganz was Tolles. Karibik ist natürlich auch nicht zu verachten, aber also mein Top-Favorit ist tatsächlich Asien.
Wenn du jetzt da durchgängig schaffst, oder, hast du natürlich relativ wenig Zeit auch vom Land was zu sagen. Aber gibt es die Gelegenheit, dass du ab und zu an Land kommst, wenn wir im Hafen sind? Also nimmt man sich als Kapitän auch mal die Zeit und sagt, zu, heute möchte ich jetzt mal doch raus? Oder ja, also, muss man da permanent auf dem Schiff sein?
Nein. Also ein kleiner Auslauf kriege ich dann auch schon ab und zu. Ja. Aber das ist natürlich nicht jeden Tag. Ja. Also für die Gäste, klar, die haben jetzt von mir eine Woche an Bord oder 14 Tage oder je nachdem, wie lange die Reise halt dauert. Ich habe ja den Vorteil, dass ich jetzt nicht unbedingt in jedem Hafen landen muss, weil ich bin ja öfters da. Mhm. Wir machen ja eine saisonale Rotation, aber ich komme, also ich gehe schon regelmäßig an Land. Im Sinne von, während eines Einsatzes habe ich mindestens einmal jeden Hafen gesehen oder beziehungsweise jede Destination. Ich meine, das ist nicht nur der Hafen. Mhm. Aber mittlerweile ist es so, dass ich in vielen Fahrtgebieten ja schon mal war. Also kann ich so gemütlich hagen oder also die To-Dos oder die touristischen Hotspots und Sehenswürdigkeiten, die habe ich meistens dann eh schon gesehen. Und wenn ich dann an Land gehe, dann ist es meistens zum irgendwo mal ein bisschen relaxen oder an den Strand zu gehen oder was weiß ich, ein Museum zu besuchen oder sonst was oder einfach fein essen gehen. Mhm. Das ist mittlerweile doch recht entspannt.
Das ist schon der Unterschied vermutlich zur Frachtschifffahrt, oder? Weil dort geht es natürlich mehr auf Zeitdruck, nehme ich an. Da wird man noch weniger Zeit haben, um an Land gehen oder.
Ja, jein. Ich meine, es kommt darauf an, also was für eine Fracht, ob es jetzt Containerfracht, eine Massengutfracht oder so was ist. Aber im Großen und Ganzen, ja, das ist schon richtig. Andererseits, ich sage jetzt mal, von der Aufenthaltszeit ist das im groben statistischen Mittel, hätte man sagen, vergleichbar. Mehr haben aber genauere Ein- und Auslaufzeiten. Eine Fracht, dann ist man halt, dann fahrt man wieder aus dem Hafen raus, wenn man fertig ist. Das kann um 6 am Abend sein, das kann um 10 am Abend sein, je nachdem, wie die Fracht halt ankommt. Böse ist wirklich so, wir haben der Katalog, Zeiten 8, kommen wir von mir aus an, um 6 am Abend als Beispiel, laufen wir wieder raus und dann wird das auch so passieren. Also es ist ja gleich besser planbar. Mhm.
Das heißt, das Gerücht ist ein Gerücht, an jedem Hafen eine Dame auf den Seemann wartet, ja, weil die Zeit dazu hast, hätte ich gerne nicht, oder?
Nein, also das glaube ich, das täte mir dann doch ein kleiner Vorderer. Ja.
nicht nur altersbedingt.
Aber es sind so gewisse, ja, danke schön. Ja. Wir sind fast der gleiche Jahrgang, by the way. Also wir sind, ich sage jetzt mal, gewisse Klischees, die wird man nie los, ja. Mhm. Aber ich glaube, das wäre mal ein bisschen, also nein, das wäre mal ein bisschen sektisch mittlerweile. Man wird ein bisschen ruhiger im Alter.
Du hast schon gesehen, also wohin es dich nachher treibt, nachdem du jetzt diesen Turn da fertig gemacht hast. Da ist die Nova, die jetzt gerade in Dienst gestellt wird, eine Option.
Das ist eine Option, ja. Wobei der Einsatzplan, der wird jetzt gerade zusammengestrickt. Mhm. Und das weiß ich dann wahrscheinlich im Januar, wo war es wir. Schauen wir mal. Mhm.
Und mittelfristig, also sag jetzt mal in den nächsten Jahren, als Kapitän bist du ja on top of the ship. Also wie der Ofe geht es da ja jetzt eigentlich nicht mehr. Kann man mit dem auch in Pension gehen? Also kann man das mal bis zur Pension oder hast du noch andere Pläne? Oder?
Ja, im Prinzip ist kein Problem, was bis zur Pension machen. Ne? Also das stimmt. Also im Bordbetrieb ist der Kapitän die Spitze der Nahrungskette, wenn man so möchte. Mhm. Ja. Ob ich das jetzt wirklich bis zur Pension mache, das weiß ich nicht. Also es ist ja, also der Vorteil ist gerade, wenn man jetzt ein Kreuzfahrtschiff leitet, da sind ja so viele Aspekte mit dabei. Das ist ja nicht nur das Maritime, das ist ein Bereich, ja, das ist vielleicht ein Viertel von meiner Tätigkeit. Das ist der strategische Overview der technischen Bereiche, auch im Guest Service und so weiter. Und man ist also wirklich sehr gut auch geschult und erfahren im Projektmanagement. Also da gibt es so viele Tätigkeitsbereiche, die man landen normal kann in gewissen Führungspositionen, wenn man das denn einmal will. Mhm. Ob ich das jetzt noch weitermache und wie viele Jahre. Also im Moment habe ich jetzt keinen Bedarf irgendwie zum Wechseln. Was in ein paar Jahren ist, das wird sich dann zeigen. Mhm. Aber das lasse ich dann so auf mich zukommen. Also ich mache für mich persönlich immer so ungefähr alle 5 Jahre eine, wenn man so möchte, eine persönliche Kompasskontrolle und schon mal, was mich antreibt und benchmarke mich auch mit gewissen, ich sage jetzt mal, Bereichen an Land und dann schauen wir mal, was dann passiert. Mhm.
Jetzt kommen wir langsam zum Ende. Zwei Fragen hätte ich noch. Eine Frage ist, wenn jetzt jemand das anschaut und denkt sich, boah, lässig, ich möchte auch mit der weißen Uniform da im Kreuzfahrtschiff sitzen. Neben dem, was wir jetzt gehört haben, dass man natürlich ein sehr, sehr breit aufgestelltes Wissen sich ereignen muss und auch Fähigkeiten mitbringen muss, was sind denn so die Grundlagen, die man haben muss, um zur See zum Fahrer, um Kapitän oder dieses Kapitänspatent zu machen, beziehungsweise halt auch Nautik zum Studieren? Also, wo muss man da stark sein? Was sollte man gerne nicht
Also ich sage es mal, das ist nicht nur für Nautik, das gilt für alle also Führungspositionen an Bord, aber wenn wir jetzt mal im nautischen Bereich bleiben, also man muss natürlich wie überall eine gewisse Zielstrebigkeit haben, man muss eine gewisse Reisebereitschaft haben, das heißt, dass man gern unterwegs ist, ja? Dass man kein Problem hat mit neuen Herausforderungen, man muss spontan auf schnell und rapide wechselnde Situationen reagieren können und ganz wichtig, wenn man wirklich auf die oberste Führungsebene geht, man muss Entscheidungen treffen können. Also die Entscheidungsfähigkeit und damit einhergehend auch die Übernahme der Verantwortung, das ist eine absolute Grundvoraussetzung. In Verbindung mit Führungskompetenz, das man lernen kann, das ist ja kein Buch mit sieben Siegeln. Wenn ich diese Eigenschaften vereine, dann steht diesem Karriereweg eigentlich nichts im Wege.
Wenn wir bei der Nautik bleiben, ich wollte euch auf was anderes aussehen, weil ich das weiß, dass das so ein Punkt war. Mathe ist so ein Thema, oder? Also man sollte sich mit Naturwissenschaften und Mathe
natürlich gut auskennen, oder? Man sollte naturwissenschaftlich ein wenig belegt sein. Also es ist jetzt natürlich kein hochwissenschaftliches Studium, aber es ist schon ein naturwissenschaftliches Studium. Und also Mathe, Physik und so weiter, das ist im Grundstudium nochmal mit dabei. Und auch nicht zu knapp. Ja. Aber ich sage jetzt mal, Hochfrequenz, Energietechnik oder Quantenphysik, das ist jetzt natürlich dann nicht auf diesem schlimmen Niveau.
Gut. Und als letzten Punkt, den haben wir jetzt zum Schluss aufgebaut, dann wollen wir eine kurze Anekdote erzählen. Du möchtest diese Anekdote erzählen. Du hast am Anfang zwar gefragt im Vorgespräch, müssen wir das wirklich machen oder sollen wir das wirklich machen? Du weißt doch, was ich aussehen will. Jetzt hast du jahrelang studiert, fast, wie wir gerade gehört haben, also jetzt schon lange zur See, fahrst mit dem Kreuzfahrtschiff, über das wir gerade gehört haben, wie groß und welche Dimensionen das sind, über alle Weltmeere. Seit du wieder zurück in Vorarlberg bist, weil du bist ja vor einigen Jahren zurück nach Vorarlberg gezogen privat, da haben wir natürlich unseren schönen Bodensee und da war natürlich das Erste, was du machst, Welle, ein Patent für den Bodensee. Zur Erklärung, das Patent, das du hast, um über alle Weltmeere zu schippern, gilt nämlich nicht auf dem Bodensee. Ja. Das heißt, im Ländle, im Köriger Superländle, muss man da ein eigenes Patent machen, damit man auf dem Bodensee Bötle oder Gundel oder was auch immer fahren, aber für ein Segelboot oder sowas fahren muss. Mhm. Also hast du natürlich gesagt, okay, kann ja kein Problem sein, machen wir. Das hast du aber obens gedacht, bis du in dem Kurs warst und vor der Prüfung warst, oder?
Ja. Das,
aber das darfst gerne jetzt du selber erzählen.
Ja, also ich wäre ja um ein Haar durch die Prüfung gerauscht. Und zwar war das so, das war 2002. Also da habe ich das Studium schon abgeschlossen gehabt, war mittlerweile zweiter Offizier. Und bin dann, war im Urlaub daheim und habe gedacht, Gott, zack, Bodensee, ne, ist eigentlich total lässig. Und warum mache ich denn nicht mal das Bodensee-Schiff ein Patent? Es ist total okay, dass es ein eigenes Patent ist, weil es gibt natürlich gewisse Dinge, die spezifisch für dieses Gewässer sind, die man nicht wissen kann. Also das ist völlig okay und das finde ich auch in Ordnung, dass es da ein eigenes Patent gibt, das ist mal keine Frage. Und dann bin ich halt so da zur BH gerannt und habe gesagt, du, hör zu, ich hätte gerne ein Bodensee-Patent. Nein, da musst du eine Prüfung machen und so weiter. Also, höre ich. Sag ich, ja, also gut, okay. Sag ich, weißt du was, ich mache die Theorieprüfung, ist ja kein Problem, aber die Navigations- und Fahrprüfungen, man kümmert sich nicht klemmen. Nein, das muss man, also gut, von mir aus. Slowhow beim Sporer damals, habe ich dann da den Kurs gemacht, kein Problem, ist schon gut gelaufen. Dann hat es die praktische Prüfung gegeben, auch kein Problem. Und dann kam die Theorieprüfung in der Bezirkshauptmannschaft Bregenz. Ich da rein und dann geht es ja, also zumindest damals, ich vermute heute so oder so, dann hat man die Theoriefrage da gehabt, was weiß ich, Vorschrift hier, ein kann dort, ja, nein, hast du nicht gesehen. Und dann gibt es den Navigationsteil und der Navigationsteil, den musst du auf jeden Fall richtig haben, weil sonst ist die Prüfung versemmelt. So, da musst du halt der Kurs und die Distanz von Bregenz gegen Lohau hast du rausnehmen müssen und dann halt auch die Distanz einträgen. Gut, Kurs richtig, Distanz falsch. Sag ich, warum? Ja, das sind, keine Ahnung, so und so viele Kilometer. Mhm. Ich habe aber blöderweise das nicht in Kilometer angeschrieben, sondern in Seemeilen. Mhm. Weil bei uns im Studium prügelt man dir rein, es gibt keine Kilometer, es gibt nur nautische Meilen. Mhm. Das ist unsere Messeinheit, weltweit. Außer am Bodensee. Jetzt habe ich gesagt, okay, alles klar, aber du, los, ich kann es da umrechnen, das entspricht exakt der Kilometerzahl, die auch richtig ist. Dann haben sie mir gesagt und so weiter, nein, keine Chance, das ist falsch. Ich sage, ja, noch einmal, zwei Seemeilen, so und so viele Kilometer, keine Ahnung. So, ich habe sie mir hergeleitet, durchgerechnet, dir schon, log an, da siehst du, wenn du die Distanz von der Karte rausnimmst, es ist richtig, es ist nur die falsche Maßeinheit. Das kann sie jetzt wohl nicht sehen, nein, keine Chance. Auf jeden Fall, war da kein Boden zu gewinnen und dann habe ich dann zum Glück halt, wie soll ich sagen, man kennt halt jemand.
Ach so.
dann hat man es dann irgendwie dann doch auf einen kleinen Dienstweg geregelt, nachdem man dann noch einmal die komplette mathematische Herleitung machen durfte. Ja, ja, weil sonst wäre tatsächlich hier, also Diplom-Ingenieur für Seeverkehr, Diplom-Wirtschaftsingenieur für Reederei, Logistik und Transportmanagement und halt voll die Prüfung versemmelt.
Aber darf nicht, schafft es nicht. Kann
aber ich ist etwas für die Bodensee-Patentprüfung. Wobei ich muss dazu sagen, ich habe nur das Motorboot-Patent, also das Segelpatent habe ich nicht.
Ach so.
Ja, ja, nein, also alles, was kein Propeller unterm Rumpf hat, ist mir gleich suspekt. Ja. Aber das nehme ich demnächst einmal, vielleicht, wenn ich Zeit habe, in Angriff. Ja. Das lerne ich auch noch sehr gleich. Ja. Aber das mal schreibe ich sie noch in Kilometer an.
Das hast du gemerkt, oder?
Ja.
Super, dann sind wir schon am Ende. Ich sage nochmal Dankeschön, dass du die Zeit genommen hast. Ja. Wir haben es eh gemerkt, vorher Meeting, nachher Meeting, haben wir Gott sei Dank jetzt einen Slot gefunden. Hat mich gefreut, dass wir uns jetzt auf dem Weg mal getroffen haben.
Ja, gerne, jederzeit wieder. Ja.
Sieht man da, alle Zeit da handbreit Wasser unterm Kiel.
Das wäre sehr wünschenswert.
Wir werden natürlich in Zukunft verfolgen, was der Vorarlberger auf hoher See so trifft.
Ja, gerne.
Dankeschön.
Jederzeit gerne. Und du, weißt du, da suchst, wenn du noch irgendwelche Bereiche vom Schiff sein willst, ne, kennst du jetzt jemanden, der das möglich machen kann. Kein Problem.
Da werde ich gerne drauf zurückkommen. Passt.
Gut.
Merci.